Weltspiegel, Thema.
Europa von außen. Wie sehen Russland, China und die USA die Europäische Union? Wir müssen dringend über die großen Fragen reden, denn vor lauter Erstarken der Rechten und vor lauter Brexit-Finanzkrise und Migration ist man als Europäer fast geneigt, den Blick zu sehr nach innen zu richten und vielleicht etwas zu übersehen, was sich da gerade im internationalen Kräfteverhältnis verschiebt. Wie wichtig ist Europa überhaupt noch in der Welt?
Die EU ist für Russland trotz der Sanktionen immer noch der wichtigste Handelspartner. Aber sicherheitspolitisch zum Beispiel nimmt sie hier niemand ernst. Dann redet man hier nur mit Washington.
Generell würde ich sagen, dass zumindest die offizielle Linie ist, dass China ein großes Interesse an einem starken Europa hat.
Ich muss sagen, dass es Elemente in dieser Regierung gibt, die eine karikaturhafte Vision von der EU haben, im negativen Sinne.
Bislang schien die Logik der Weltordnung immer zu lauten, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, das garantiert uns Frieden. Also halten wir daran fest, die EU gehört dazu. Jetzt aber lernen wir, alleine entscheiden, alleine zuerst, das geht irgendwie schneller. Ist die EU in den Augen der großen Player also schon Geschichte? Darüber spreche ich mit Ina Ruck in Moskau, Konstanze Stelzenmüller aus Washington und Mario Schmidt in Peking. Wir blicken auf Russland, die USA und China und darauf, wie sie Europa und die EU sehen. Und jetzt die erste Frage an Ina Ruck. Stecken eigentlich die Russen oder die russische Regierung hinter dem Erstarken der Nationalisten, der Rechtspopulisten, die jetzt gerade den Wahlkampf oder die Diskussion um den Wahlkampf so dominieren?
Ja, klar ist das im Interesse der russischen Regierung ein geschwächtes, ein verunsichertes Europa. Ich glaube jetzt nicht, dass die Russen die Spaltung Europas erfunden haben. Das haben wir schon ganz alleine gemacht. Es gibt viele Gründe, warum Leute unzufrieden sind mit Europa, mit der EU. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Russland nutzt das sehr und vertieft die Spaltung. Das können wir ganz klar beobachten. Massiv, also mit Aktivitäten in Social Media, mit Zweifelsäen und dem vollen Programm. Das ganz klar.
Was ist genau das Interesse dabei von Russland?
Es geht wie bei ganz vielen Aktivitäten russischer Außenpolitik. Es gibt da einen richtig großen Wandel der russischen Außenpolitik. Die haben sich echt sehr verändert in ihrer Stoßrichtung. Geht es auch da darum, dass man tatsächlich Zweifel sät, verunsichert, destabilisiert, schwächt. Nicht? Also eine unsichere, schwache EU mit vielleicht nicht ganz klaren Strukturen, mit vielleicht auch sehr viel Zweifeln drin, ist ein viel einfacherer, ich will jetzt nicht sagen Gegner, aber Partner für Russland. Es ist immer gut, Zweifel zu säen beim Gegenüber, dann ist man selbst automatisch stärker und das ist sicher das Ziel.
Gibt es da ein perspektivisches Ziel, wo Russland irgendwann stehen soll und was aus der EU wird, wenn es sozusagen nach den Russen ginge?
Alle wissen, dass die Weltordnung, wie sie im Moment existiert, so nicht mehr hält. Dazu haben sich viel zu viele Sachen verändert. Die Amerikaner mit ihrer neuen Rolle, die so viele Vakuen lassen, auch überall. Dann gleichzeitig die stark werdenden Chinesen. Und Russland hofft, in einer neu entstehenden Weltordnung eine wichtige Rolle zu spielen. Und sicherlich ist eins der Ziele, sich jetzt da schon möglichst mit Muskeln zu zeigen und zu zeigen, hey, wir können da was machen. Ob Russland das wirklich kann, steht auf einem anderen Blatt. Russland bietet überhaupt keine Zukunftsperspektive. Russland kann sehr gut stören, Zweifel sehen, aber für was Neues, Eigenes steht es ja nicht, nicht. Anders als die EU, die ja tatsächlich Zukunftskonzepte entwirft. Bis hin zum Klimaschutz. Das spielt hier alles überhaupt keine Rolle. Hier guckt man nach hinten in die Vergangenheit, definiert sich aus der Vergangenheit, bietet nicht richtig was für die Zukunft an. Aber dennoch will Russland sich da irgendwie positionieren, will in einer neuen Weltordnung eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen stört man jetzt mal gewaltig alle anderen Gebilde, die sich da so gebildet haben, die potenzielle Konkurrenten sein könnten.
Wie ist das jetzt mit der EU-Parlamentswahl oder wenn man über die EU berichtet? Ist das ein großes Thema?
Ist es schon hier, ja. Die EU ist, das muss man, glaube ich, schon so sagen, in den offiziellen Medien jetzt nicht so präsent, aber wenn, dann eher negativ präsent. Das ist sehr deutlich. Man lacht viel über die EU, man nimmt sie in vielen Punkten auch nicht ernst, sicherheitspolitisch sowieso nicht, da redet man nur mit Washington. Aber auch, man verbreitet auch Halbwahrheiten, wenn nicht gerade Fake News in ganz vieler Hinsicht. Man überbetont spaltende Dinge. Also hier wird massiv über zum Beispiel die Gelbwesten-Proteste berichtet. Man hat den Eindruck, ganz Frankreich kann nicht mehr schlafen, weil rund um die Uhr demonstriert wird. Sowas wird halt unheimlich gepusht und andere Sachen, positive Sachen, die in der EU passieren, spielen eigentlich nicht so eine große Rolle. Das ist sehr, sehr deutlich.
Welche Länder sind es ganz genau, die die russische Regierung oder der Präsident enger an Russland heranziehen wollen? Und bei welchen Ländern hat er keine Probleme, wenn die sozusagen weit weg im Westen bleiben?
Man versucht es überall da, wo rechte Kräfte oder zerstörerische Kräfte, nenne ich das mal, EU-skeptische Kräfte noch nicht so richtig stark sind. Da investiert man massiv in Social-Media-Campaigning. Also da gibt es richtig Tabellen, je stärker ohnehin schon jemand ist. Also Salvini in Italien ist ein dicker Freund Russlands, aber da muss man jetzt in Sachen Internet nicht mehr so richtig viel machen. In Deutschland, wo die AfD in den Parlamenten ist, aber keine Regierungsbeteiligung hat, da feuert man aus allen Rohren im Moment in Richtung Unterstützung von AfD. Und Russland geht es überhaupt nicht um Inhalte. Also Putin ist alles, aber sicher kein Rechtsradikaler, der in irgendeiner Form nationalistisch, antisemitisch, anti-islamisch ist. Im Gegenteil, das interessiert ihn gar nicht. Ihm geht es wirklich nur darum, das Europakritische zu fördern, das Spaltende und Destabilisierende. Deswegen geht er mit rechts und links, Hauptsache es geht gegen Europa.
Nun gibt es ja auch noch die Sanktionen der EU. Sie sagten eben, Ina Ruck, dass negativerweise die EU präsent ist in der russischen Öffentlichkeit. Welche Rolle spielen dabei die EU-Sanktionen, die es seit der Annexion der Krim gibt?
Die Sanktionen haben das Bild der EU natürlich verschlechtert. Dazu gibt es aber, muss man wissen, dass es ja auch Gegensanktionen von Putin gibt. Also die EU hat Russland mit Sanktionen belegt. Es gibt also Technologieexport, Export von Rüstungsgütern geht nicht mehr. Bestimmte Banken, Staatsbanken sind sehr stark eingeschränkt und bestimmte Individuen stehen auf Listen, wo sie jetzt nicht mehr in ihre Konten können. Das sind die Sanktionen Europas gegen Russland. Russland hat aber Gegensanktionen erlassen und importiert eine ganze Reihe von Lebensmitteln nicht mehr aus der EU. Es gibt keine Milchprodukte mehr, es gibt ganz viel Obst nicht mehr aus der EU. Das spüren die Verbraucher und vermischen das im Kopf. In der Wahrnehmung sind das auch EU-Sanktionen. Das ist ganz geschickt gemacht. Das heißt, die EU will uns aushungern, die EU ist nicht mehr unser Freund, die EU trifft uns massiv, dass die direkten Sanktionen vor allem Politiker und wichtige Finanzgeber für Krim-Annexion und sowas treffen, das ist beim Volk gar nicht angekommen. Man zieht das auf sich und hat deshalb auch ein sehr negatives EU-Bild.
Perspektivisch, ist die EU eher ein Rivale wie die USA oder ein Verbündeter?
Im Moment mit dieser Neuausrichtung der russischen Außenpolitik, die plötzlich Verbündete nur noch zulässt, rein zweckgebunden. Man will eigentlich gar keine Allianzen mehr. Man hat so eine Art Nullsummenspiel. Die EU sieht sich ja als so ein Win-Win-Ding. Wir gehen zusammen, wir machen Kompromisse und alle gewinnen davon. Russland denkt in so Kategorien Nullsummenspiel. Siegen oder verlieren. Win-Lose. Wenn die einen gewinnen, können wir nur verlieren. Und das Recht des Stärkeren gilt. Das ist eine ganz andere Vorstellung. Und in dieser Vorstellung ist die EU natürlich kein Partner mehr. Im Moment geht es eher darum, sich allein zu etablieren als was Starkes und Gutes.
Noch eine Frage aus der Alltagswelt am Ende. Sie sind ja in Moskau eine Europäerin. Wenn Sie mit Russen und Russinnen sprechen, vertreten Sie dann eher so eine konkurrierende Weltmacht oder ist das ein Sehnsuchtsort, aus dem sie kommen?
Also es gibt viele, die sagen, ach ihr Europäer, ihr seid ja Sodom und Gomorra, was ihr da alles macht, nicht? Auch wieder geprägt durch die Berichterstattung hier. Es gibt aber auch andere, die sagen, eigentlich sind wir doch wie ihr und wollen wie ihr sein. Wir wollen die gleiche Freiheit, wir wollen die gleiche Zukunftsperspektive. Hier gibt es ja auch deshalb keine Zukunftsperspektive, weil niemand danach fragt. Keiner fragt danach, was ist nach Putin.
Weltspiegel, Kontext.
Jetzt müssen wir dringend gen Westen blicken, nämlich in die USA. Es gibt vermutlich wenige Wissenschaftlerinnen, die sich so intensiv mit dem Verhältnis von Deutschland, Europa und den USA beschäftigen, es beobachten und analysieren wie Constanze Stelzenmüller. Vor allem schaut Frau Stelzenmüller auf die Außen- und Sicherheitspolitik. Sie ist Senior Fellow an der Brookings Institution in Washington, D.C., dem wohl ältesten Think Tank, also der politischen Denkfabrik in den USA. Wir haben Glück und treffen Sie gerade in Berlin an. Hallo Frau Stelzenmüller.
Grüße Sie.
Wenn die US-Administration, die Regierung Trump, auf Europa und auf die Wahlen zum EU-Parlament schauen, worauf blicken Sie da besonders?
Also man muss zunächst mal sagen, dass es in Washington zwei verschiedene Blickwinkel auf Europa gibt. Es gibt durchaus Amerikaner, auch in dieser Regierung, die Europa gut kennen, weil sie dort jahrelang gelebt haben. Die wissen, wie die EU funktioniert. Die wissen, wie einzelne Nationalstaaten funktionieren, wie ihre Politik funktioniert, kennen dort Politiker, sind dort gereist, haben dort gelebt. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, dass es Elemente in dieser Regierung gibt, auch relativ weit oben, die eine karikaturhafte Vision von der EU haben. Karikaturhaft meine ich im negativen Sinne. Und das macht mir durchaus Sorge. Das habe ich in diesem Ausmaß auch noch nicht erlebt. Und ich beschreibe vielleicht mal die Elemente. Mhm. Was man sehr oft hört, ist das Wort unelected bureaucracy, also eine ungewählte Bürokratie. Die Vorstellung ist, dass die Europäische Union an der Spitze regiert wird von Leuten, die von niemandem gewählt sind und die sich deshalb über die Nationalstaaten hinwegsetzen und ihnen ihren Willen aufdrücken. Damit verbunden ist übrigens die Vorstellung, dass diese Bürokratie unheimlich groß ist. Ich lebe jetzt schon zum dritten Mal in meinem Leben in Amerika. Ich habe als Kind dort gelebt, dann als Studentin. Und ich habe zwischendurch als Journalistin und dann später als Mitarbeiterin eines anderen Thinktanks, des German Marshall Fund, ziemlich viel Zeit in Washington verbracht, aber auch Amerikaner hier in Europa gesehen. Mhm. Und ich war oft sehr angetan davon, wie gut die sich auskannten. Und was für ein subtiles Verständnis die hatten von der Politik der EU. Aber was mir jetzt in den letzten 4,5 Jahren, die ich jetzt in Washington wohne, immer deutlicher geworden ist, ist, dass es auch diese ganz verzerrte Sicht gibt, die ein ganz merkwürdiges Bild abgibt, also von einer EU, die sozusagen die Nationalstaaten knechtet und sie quasi gefangen hält. Und damit einhergeht eine deutliche Sympathie bei einigen für diejenigen EU-Staaten, deren Regierungen extrem konservativ sind bis durchaus autokratisch wie die von Ungarn. Wir haben ja letzte Woche erlebt, dass Präsident Trump Viktor Orban im Weißen Haus empfangen hat. Präsident Trump hat ja auch die italienische Regierung gelobt und Matteo Salvini, der sich ja jetzt mit Marine Le Pen, der französischen Chefin des Rassemblement National, dieser extrem rechten Partei, zusammentut, die ja beide eine sehr, sehr dezidiert andere Vision von Europa verkünden. Eines Europas nicht nur der Nationalstaaten, in dem die EU zurückgedreht wird, sondern in dem auch, deutlich andere Verfassungsstrukturen herrschen.
Eine vielleicht schlichte Frage, die Sie dann differenzierter beantworten können. Ein geschwächtes, ein geteiltes Europa, ein durch Nationalismus geschwächtes Europa. Ist das etwas, was dem Präsidenten oder seiner Sicht entgegenkommen würde?
Es gibt keine schlichten Fragen und das war eine gute. Selbst diejenigen in dieser amerikanischen Regierung, die diese Karikatur von Europa im Kopf haben, eine Kritik an Europa artikulieren, der ich einiges abgewinnen kann.
Sagen Sie mal die entscheidenden Punkte.
Es gibt andere Kritikpunkte, die ich für schlicht falsch halte oder völlig überzogen. Die Punkte, denen ich etwas abgewinnen kann, ist die grundsätzliche Kritik, dass wir nicht genügend verstanden haben, oder jedenfalls nicht den Eindruck machen, als hätten wir verstanden, wie sehr sich die Weltlage sicherheitspolitisch verdüstert hat und was das für Konsequenzen für die Sicherheit von Europa hat. Wir befinden uns, das sagt diese Administration, das halte ich für eine sehr richtige Analyse, in einer Situation eines erneuten, sehr verschärften Wettbewerbs der Großmächte. Da sind vor allen Dingen Russland, aber noch mehr China zu nennen, aber auch andere. Und was, glaube ich, auch neu ist und was viele Europäer noch nicht wirklich sehen wollen, ist, dass Russland und China und andere auch in Europa präsent sind als politische Faktoren und sich erhebliche Mühe geben, entweder auf die Meinungsbildung der Europäer einzuwirken, sei es durch Propaganda, sei es durch Manipulation der sozialen Medien, sei es durch Einflussnahme auf politische Gruppierungen, häufig an der extremen Rechten, teilweise auch an der extremen Linken, oder durch den Aufkauf von Technologiefirmen oder von Infrastruktur wie Häfen. Das Letzteres ist eher eine Spezialität der Chinesen. Und dabei auch durchaus gewillt sind, innerhalb von Europa Unfrieden zu stiften, Regierungen gegeneinander anzusetzen und, und. Und das ist eine korrekte Analyse, aus der wir meiner Ansicht nach nicht genügend Schlussfolgerungen gezogen haben. Und dazu gehört, glaube ich auch, dass wir uns überlegen, wie wir unsere internen Differenzen überwinden, um uns nicht so leicht spalten zu lassen von Moskau oder von Peking. Aber auch ganz konkret, wie wir uns sicherheitspolitisch besser aufstellen. Die Forderung aus Washington ist ja nicht neu. Ihr müsst euch besser um euch selber kümmern können. Ihr müsst mit sicherheitspolitischen Risiken und Bedrohungen, die am Rande Europas entstehen, und die waren schon lange nicht mehr so intensiv, wie sie es jetzt sind, müsst ihr auch selber umgehen können. Und es kann nicht sein, dass wir Amerikaner da immer dabei sind und immer aushelfen. Das, finde ich, ist absolut legitim. Ein anderes Feld, wo meiner Ansicht nach die Kritik nicht nur überzogen ist, sondern auch tatsächlich eher die EU als Rivalen sieht, ist in der Handelspolitik. Man kann sich schon unterhalten über die Handelsüberschüsse der EU, aber ich glaube, dahinter ist auch das Gefühl in Washington, dass die EU im Bereich von Handel und Regulierung und Datenschutz ein echter Rivale ist, und das passt manchen in Washington nicht.
Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Fahrzeugen, dann würde ich beschreiben, die USA unilateral sind sozusagen mit einem Mercedes unterwegs, wohingegen Europa mit 27 respektive 28 Leuten in einem Bus fährt und sich die ganze Zeit streiten, rechts rum oder links rum. Und man hat den Eindruck aus europäischer Sicht, dass es den Amerikanern oder dem US-Präsidenten leichter fällt, mit jemandem zu reden, der auch in einem Ferrari fährt. Meinen Sie, da ist sozusagen, man kommt sich da überhaupt künftig näher, oder ist diese Art von Multilateralismus, die wir hier in Europa pflegen und an die wir glauben, eigentlich kein Modell, mit dem der US-Präsident politisch parat kommt?
Also, wenn ich darf, Frau Schajani, ich glaube, dass an Ihrem Bild ein paar Sachen schief sind. Erstens beschwert sich der Präsident ja immer über die Mercedes und BMWs auf amerikanischen Straßen.
Okay, Tesla.
Also, der würde vermutlich einen Lincoln Continental oder sowas fahren.
Ja, okay, sorry.
Aber, und das andere ist aus amerikanischer Wahrnehmung, aber ehrlich gesagt auch aus meiner. Ich war gerade in Tallinn auf einer sicherheitspolitischen Konferenz und ich bin relativ viel in Europa unterwegs. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir alle in einem Bus unterwegs sind. Es ist eher so, als sind wir in einer Flotte von Autos unterwegs, von denen manche schon ziemlich wackelig sind und die alle in unterschiedlichen Richtungen rumfahren und die gelegentlich auch ziemlich scharf aneinander ranfahren. Aber wir wollen dieses Bild nicht überstrapazieren. Das Problem ist, glaube ich, auch gerade in Berlin und gerade auch bei Deutschen, die sich nicht intensiv mit der Außen- und Sicherheitspolitik befassen, ist, dass wir, wie ich finde, ein etwas naives, gutgläubiges und auch sehr selbstzufriedenes Bild haben von dem Europabild, das wir anderswo in der Welt abgeben, und das im Übrigen nicht nur in Amerika.
Wenn ich mir jetzt sozusagen die großen Player ansehe, auf die Washington sich offensichtlich fokussiert, Russland, China, wer ist dann eigentlich Europa?
In der nationalen Sicherheitsstrategie, die diese Regierung sich 2017 gegeben hat, kommt Europa vor als, naja, noch unter dem Etikett Verbündeter, wobei da immer durchgehend die Rede ist von die Europäer. Und auch, dass der Punkt Nationalstaaten und Souveränität schon stark betont wird. Aber das Ganze geschieht unter einem sehr, wie man in Amerika sagt, transaktionalen Gesichtspunkt. Das heißt, wir sind so viel wert, wie wir leisten in diesem Bündnis. Dazu würde ich ganz nüchtern sagen, wir können uns durchaus mal sagen lassen, dass man in einem Bündnis auch Leistungen erbringen muss. Das ist die Grundlage von Bündnissen. Das ist auch die Grundlage von internationalen Verträgen. Man bringt auch etwas ein. Und auch da lehnen wir uns häufig zurück und sagen, lass doch die Amerikaner mal machen, gerade in der Sicherheitspolitik. Das ist in der Vergangenheit so gewesen und ist auch heute auch noch viel zu sehr so. Meine größere Sorge ist, ehrlich gesagt, der nicht nur sozusagen unfreundliche Ton, sondern der im Grunde genommen schon fast, also ideologisch europakritische Ton, der bei einigen der Hardliner in dieser Regierung noch mit reinkommt, der sozusagen unter dem Motto, wir müssen das christliche Abendland schützen, die ungarische Regierung, die ja sagt, indem wir andersgläubige Muslime von unseren Grenzen fernhalten, schützen wir das Christentum. Das ist eine Artikulation des Christentums, ist auch eine Artikulation dessen, was es ist, europäisch zu sein, mit der sich, glaube ich, wenige in Europa sonst anfreunden können. Aber das ist bei manchen der Hardliner in der Regierung Trump sehr beliebt. Da sind noch auch ganz grundsätzliche, sehr dunkle kulturkritische Töne dabei. Das ist das, was mir am meisten Sorge macht, weil ich das als am wenigsten zukunftsgemäß und am wenigsten als europäisch empfinde.
Man stellt sich vor, wenn Sie auf solche internationalen Konferenzen kommen als Europäerin, wurden Sie früher sicherlich immer als sozusagen Partnerin begrüßt. Ist das nach wie vor so?
Wenn man sich in Washington mit Fachleuten unterhält über Außen- und Sicherheitspolitik, dann ist das was zählt, was man kann, was man weiß, wie viel Erfahrung man hat. Und das wird durchaus gewürdigt. Also die politische Atmosphäre in Washington ist keineswegs gleichgeschaltet. Ich gebe zu, dass mich diese sehr dunkle Sicht auf Europa durchaus bekümmert. Also das habe ich so in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich erzähle Ihnen vielleicht mal eine Geschichte, die das ein bisschen verdeutlicht. 10 Tage nach der Wahl von Präsident Trump war ich in Kanada auf einer sicherheitspolitischen Konferenz in Halifax im Osten von Kanada an der Küste. Und ein Senator aus den Vereinigten Staaten wurde gefragt, was denn seine positivste Prognose für Europa sei. Und dann sagte dieser Senator, das war Barroso aus Wyoming, ein Republikaner, naja, wir haben jetzt November 2017, im Frühjahr wählt Frankreich ja einen neuen Präsidenten und dann wählen sie hoffentlich Marine Le Pen zur Präsidentin. Und möglicherweise tritt Frankreich ja dann sehr schnell aus der EU aus. Und vielleicht ist es ja so, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, im November 2018 existiert die EU dann nicht mehr. Sowas hatte ich noch nicht gehört. Ich muss sagen, ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil mir da klar wurde, erstens, wie wenig selbst ein amerikanischer Senator, dass in diesem Club kommen eigentlich nur Politiker, die schon ziemlich erfahren sind und die ziemlich viel wissen, dass selbst ein amerikanischer Senator sich vorstellen kann, dass die EU einfach zerfällt, wenn ein Mitgliedstaat geht. Und ich hatte mir auch bis dato nicht vorstellen können, dass ein amerikanischer Senator es begrüßen würde, wenn jemand wie Marine Le Pen, die Chefin einer wirklich rechtsextremen Partei in Frankreich, zur französischen Präsidentin wird. Und wir wissen ja, dass es dann anders gekommen ist.
Das war Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington, einem der bekannten Thinktanks in den USA. Sie hat also skizziert, dass die USA zwischen einem einerseits verdunkelten und andererseits einem kenntnisreichen Blick auf die EU gerade geprägt sind. Da fragt man sich natürlich, wie sieht das in China aus? Ehrgeizig, aufstrebend und zielgerichtet ist ja jene Macht, die bei der Veränderung der globalen Ordnung offenbar ganz weit vorne dabei sein wird. Mario Schmidt, mein Kollege in Peking. Herr Schmidt, können Sie mir grob skizzieren, mit welchem Fokus, mit welchem Interesse blickt die Regierung in Peking auf den Ausgang dieser Europawahl?
In den Medien spielt das Thema gar keine besonders große Rolle. Hier geht es im Moment natürlich vielmehr um den Handelskrieg mit den USA. Generell würde ich sagen, dass zumindest die offizielle Linie ist, dass China ein großes Interesse an einem starken Europa hat. Schlicht auch aus eigenen Erwägungen, weil zum Beispiel Europa ist der wichtigste Handelspartner für die Chinesen. Umgekehrt ist China der zweitwichtigste Handelspartner für die Europäer. Und insofern ist man erstmal interessiert an einem sehr stabilen, möglichst reichen Absatzmarkt in Europa. Das ist die offizielle Linie.
Und die inoffizielle?
Europa hat viele Stimmen. Das zersplitterte Europa, das bleibt den Chinesen natürlich nicht verborgen. Insofern gucken sie auch, mit welchen einzelnen Ländern sie Geschäfte machen können. Und das ist dann allemal einfacher, als sich auf ein Europa zu verlassen, was immer erst alle 27, 28 Staaten da unter einen Hut bringen muss. Und insofern, es gibt ja das Forum zum Beispiel 16+1, wo die Chinesen mit den Mittel- und Osteuropäern zusammenarbeiten. Bei der Seidenstraße sieht man jetzt jüngst mit Italien, auch mit der Schweiz, dass China versucht, da bilaterale Abkommen zu schließen. Das ist für China natürlich immer einfacher, mit Einzelländern dann zu verhandeln.
Verstehe ich das richtig? China blickt vor allen Dingen auf die EU als eine Art potenziellen oder auch bereits bestehenden Markt. Ist das der Blickwinkel?
Ja, das ist gerade jetzt auch im Handelskrieg ist Europa wichtig. Das ist einfach eine etwas stabilere, verlässlichere Verbindung. Mit Europa will man sich jetzt nicht auch unbedingt noch verscherzen, zumal die Sichtweise der Europäer auf China deutlich kritischer geworden ist in den letzten Monaten. Trotzdem versucht man eben diese Beziehung einigermaßen stabil zu halten und deshalb auch die offizielle Linie, dass man Interesse an einem starken Europa hat.
Welche Rolle spielt nun dieses Projekt der neuen Seidenstraße, auch wenn es um den Umgang mit der EU geht?
Europa spielt da eine zentrale Rolle. Es gibt ja auch Länder oder zumindest Städte mittlerweile, die davon profitieren. Nehmen Sie Duisburg in Deutschland durch die Zugverbindungen. China verkauft es als etwas, wovon alle profitieren können. Europa steht dem Ganzen, mit Ausnahme jetzt der Schweiz und der Italiener, steht dem Ganzen noch sehr kritisch gegenüber, weil die Transparenz fehlt. Noch ist es auch ein Projekt, was vor allem chinesische Staatsfirmen bevorzugt. 90%, glaube ich, aller Projekte läuft über chinesische Staatsfirmen. Das kann den Europäern nicht gefallen, deshalb sind die Europäer da auch sehr zögerlich. Aber trotzdem hat China mittlerweile viele Länder eingesammelt, die das Projekt unterstützen. Es gibt viele Investitionen, auch gerade in Bereichen, wo andere nicht investieren. Und deshalb wird China dieses Projekt Konflikt einfach weiter verfolgen, in der Hoffnung, dass die Europäer kurz oder lang da doch ihre Chancen drin sehen und mit einsteigen. China ist insgesamt sehr selbstbewusst und glaubt natürlich, es will ja immer stärker in den Mittelpunkt der Welt rücken, aber ich glaube, dass es Europa eher als verlässlichen Partner jetzt im Moment eher noch sieht, gerade im Konflikt mit den USA. Mhm. Deshalb setzt China da eher auf die Verbindung mit Europa. Den Chinesen fällt natürlich auch auf, wie kritisch Europa geworden ist. Es gibt ja das Strategiepapier der EU-Kommission gegenüber China, wo China auch erstmal als Systemrivale bezeichnet wird. Die Europäer werden Jahr für Jahr unzufriedener mit der fehlenden Öffnung in China. Die wird zwar immer versprochen, aber nach wie vor gibt es keine Reziprozität, die immer wieder verlangt wurde, um die es ja letztendlich auch Trump geht. Da verlieren die Europäer etwas die Geduld. China versucht, das war auch immer wieder zu sagen, wir öffnen uns und es wird doch alles. Aber faktisch wird es eben nicht oder es passiert nicht genug. Die europäischen Unternehmen in China sind weiterhin unzufrieden. Sie fühlen sich benachteiligt gegenüber lokalen Mitbewerbern. Auch der erzwungene Technologietransfer nimmt eher zu als ab. Hat eine Studie, eine Untersuchung der EU-Handelskammer jetzt gerade erst wieder ergeben, dass auch da nicht wirklich eine große Besserung ist.
Nun gibt es ja, wenn auch weniger, immer noch Kritik von der EU an der Menschenrechtspolitik Chinas. Was bedeutet das für das Verhältnis?
Also die Situation hat sich verschlechtert, seit Präsident Xi an der Macht ist, hat die Repression in China deutlich zugenommen. Das spielt natürlich eine zunehmende Rolle für die Europäer, aber es ist ein Teil der Gesamtbeziehung.
Wir lernen auch aus den Berichten, die Sie im Weltspiegel gezeigt haben, dass die Chinesen sehr weit nach vorne denken, dass sie in sehr großen Plänen denken. Wenn man sich jetzt vorstellt, Europa ist eine Stimme aus 27/28 Staaten, kommen die Chinesen perspektivisch und politisch eigentlich damit klar oder ist das was, wo man denkt, okay, in der zukünftigen Weltordnung haben wir dann nur noch mit einem Land zu tun oder wird sich das sowieso auflösen?
Ich finde, China ist sehr pragmatisch in dem, wie es mit anderen umgeht, in dem Sinne, dass sie einfach gucken, wie sind denn nun die Gegebenheiten? Sie können ja für den Zustand Europas nichts und sie müssen Europa so nehmen, wie es nun mal ist. Und für die eigene Entwicklung da, glaube ich, gerade auch was Technologie angeht, da wird China versuchen, so schnell wie möglich weiterzukommen. Wenn es mit einer Gesamt-EU verhandeln kann, wird das China auch machen. Die Chinesen blicken auch gerade, wenn es Richtung Brexit und so weiter geht, kann die Propaganda das hier auch immer nutzen und zu sagen, guckt euch die Systeme an, die funktionieren ja auch alle nicht. Also unser System ist ja deutlich besser. Aber insgesamt, glaube ich, nimmt China das, was halt da ist.
Aber es ist Ihnen noch nicht peinlich zu sagen, dass Sie Europäer sind, oder?
Also jetzt aus der Sicht hier aus der Ferne, finde ich den europäischen Zustand schon eher beklagenswert, weil Europa verspielt einfach seine Chancen, die es da hat. Und ich meine, muss ich da nur vor Augen führen, wenn Deutschland alleine agieren würde, wären wir die viertgrößte Provinz in China. Und je stärker China wird, desto weniger nimmt es die Interessen von so kleinen Staaten auch wirklich ernst. Also allein in den 4 Jahren, in denen ich jetzt hier war, als ich ankam, spielte auch Deutschland noch eine große Rolle. Ne? Frau Merkel, das ist alles verstummt. Also das ist so, Deutschland, klar, man pflegt die Beziehungen, ist auch irgendwie alles ganz wichtig, aber es geht eigentlich nur noch um die großen Beziehungen mit Russland, es geht nur noch um die USA, klar auch irgendwie mit Europa, aber wer ist jetzt gerade Europa, mit wem sollen wir da eigentlich verhandeln? Also dieser Bedeutungsverlust finde ich schon ziemlich eklatant.
Vielen Dank, Mario Schmidt, für diese Darstellung der chinesischen Interessen an Europa. Die scheinen ja eher pragmatisch zu sein, also gucken, was geht und damit umgehen. Und wenn man das Bild von Constanze Stelzenmüller sich nochmal vor Augen hält, Europa als die vielen Autos in schlechtem Zustand, die sich auch gegenseitig behindern und sich auch mal rammen, dann ist vielleicht die spannende Frage, ob es Europa gelingt, diese Nationalismen hinter sich zu lassen oder sich weiterhin damit selbst schadet. Die Großmächte um Europa herum, die nehmen das jedenfalls sehr deutlich wahr und machen es sich zu Nutzen. Das war der Weltspiegel-Podcast. Redaktion Petra Schmidt-Wilting, hinter dem Mikrofon Isabel Trajani.